Bevor es heute losgeht, gibt es wieder einen kleinen Werbespot. Und zwar befinden wir uns ja derzeit in der Frühbuchersaison und hierzu möchten wir euch das Affiliate-Programm von Ab in den Urlaub empfehlen. Ab in den Urlaub ist ein Reiseportal mit einem umfangreichen und veranstaltungsübergreifenden Angebot an Last-Minute-Reisen, Pauschalreisen, Ferienhäusern, Ferienwohnungen, Flügen, Mietwagen sowie vielen weiteren interessanten Reisespecials. Da die Reiseangebote ständig aktualisiert werden, gibt es bei Ab in den Urlaub immer die besten und aktuellsten Reiseschnäppchen auf einen Blick. Für die Affiliates bietet das Partnerprogramm hohe Vergütungen für alle Sales-Kategorien mit Provisionen von bis zu 50 Euro, ein umfangreiches Werbemittelportfolio und White-Label-Lösungen, attraktive und regelmäßige Gutscheinaktionen für Endkunden, überragenden Bestand vielfältiger Reiseangebote zum besten Preis und ein großes Vertrauen durch die hohe Markenbekanntheit von Ab in den Urlaub. Zudem gibt es derzeit einen 50% Frühbucherrabatt für die Endkunden sowie einen 100-Euro-Gutschein. Das Partnerprogramm findet ihr bei Avin in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ja, wir wünschen euch viel Erfolg mit der Bewerbung im Reisebereich von Ab in den Urlaub.
Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
Hallo und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz. Ja, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und wir haben heute wieder ein Hauptthema, nämlich es geht um Mythen und Unwahrheiten über das Affiliate Marketing. Und hierzu habe ich heute auch einen Gast in der Sendung, doch dazu dann später mehr im Hauptteil. Vorab möchte ich wieder ein paar andere Themen ansprechen und zwar fangen wir mal an mit den Events. Es stehen ja dieses Jahr wieder einige spannende Events an in der Affiliate-Branche. Und zwar findet am 9. Juli in München in der alten Kongresshalle wieder die Tactics-Konferenz statt, wo ich auch wieder einen Vortrag präsentieren darf. Es geht diesmal um die Game Changer im Affiliate-Marketing. Ein ganz neuer Vortrag von mir, dürft ihr euch drauf freuen. Es wird ein sehr spannendes Thema mit sehr vielen Erfolgscases und Beispielen, mit welchen Erfolgsbeispielen man ein Partnerprogramm weiter ausbauen kann. Und dann natürlich wieder der Event Herbst, der losgeht am 11. November in München mit der Affiliate Conference. Erste Speaker stehen auch schon fest mit dem Stammspeaker Ingo Kamps, der wieder den Panel moderieren wird. Dann haben wir wie jedes Jahr unseren Stammjustiziar vom BVDW, den Michael Neuber, dabei, der wieder über den aktuellen Stand von E-Privacy aufklären wird. Hakan Özal wird wieder einen Vortrag zu den Trends 2020 im Affiliate-Marketing präsentieren. Nikolaus von Schorlemer wird ein Panel moderieren zum Thema Netzwerkökonomie, also Plattformökonomie als Alternative zum Cookie-Tracking. Sebastian Athanasos von Schub wird wieder dabei sein im Panel. Wir haben eine super spannende Keynote mit Professor Dr. Fabian Hammert. Das sind nur mal ein paar Speaker, die schon feststehen. Ansonsten, wenn ihr gerne mal den Vortrag präsentieren wollt auf der Affiliate Conference, könnt ihr euch noch bis zum 30. März bewerben über das Call for Speakers Formular auf der Affiliate Conference Website und gerne sind auch neue Speaker willkommen. Wenn ihr auch noch nie einen Vortrag gehalten habt, dann ist es auch kein Problem. Wenn ihr ein spannendes Thema habt, dann ist das immer sehr willkommen und bewerbt euch gerne mit dem Thema und wir werden dann im April entscheiden, welche Vorträge es noch in die Agenda schaffen werden und dann die Agenda zusammenstellen. Ihr könnt euch gerne ab sofort auch schon Tickets sichern für die Veranstaltung. Die wird sicherlich wieder Monate im Voraus wie in den letzten Jahren auch ausverkauft sein. Von dem her kauft euch am besten jetzt schon ein Ticket. Es gibt übrigens auf der Affiliate Conference Website auch ein sogenanntes Mega-Kombi-Ticket, welches sowohl den Eintritt zur Tactics im Juli als auch der Networks im Juli als auch der Conference im November und der Networks im November beinhalten wird für insgesamt 444 Euro, also wirklich ein Konferenz-Ticket-Schnäppchen. Also von dem her, seid dabei, sichert euch ein Ticket oder bewerbt euch für einen Vortrag. Dann findet am 9. Dezember erstmals im Munikon am Flughafen die Influencer-Konferenz statt. Eine neue Konferenzreihe von uns. Spannendes Thema, weil Influencer-Marketing immer mehr im Kommen ist. Nicht erst seit diesem Jahr, sondern auch schon im letzten Jahr. Und auch hier stehen die ersten Speaker schon fest. Chris Jung-Johann von Takumi, Björn Wenzel von Lucky Sherman, Yannick Möller von Metapick, Sebastian Mühe von Buzzbird. Nur mal die ersten Speaker. Da kommen viele weitere Speaker noch dazu. Und wenn euch das Thema Influencer-Marketing interessiert, dann könnt ihr euch auch hier schon Tickets sichern. Bis zum 30.04. gibt es noch den Early-Bird-Preis zum absoluten Schnäppchenpreis von 99 Euro. Also wirklich ein absolut günstiger Ticketpreis, für das Mittagessen dabei ist, Kaffee und Kuchen, alle Getränke, Konferenzunterlagen und natürlich die ganzen Vorträge mit Top-Speakern. Das heißt, wenn ihr noch ein günstiges Early-Bird-Ticket wollt für die Influencer-Konferenz, geht auf influencer-conference.de und sichert euch auch ein Ticket für die Influencer-Konferenz. Ja, und falls jemand von euch nächste Woche zufällig auf der Internet World Expo in München sein sollte, ich selber werde am Nachmittag vom 13.03. dort sein, dann meldet euch gerne und lasst uns einen Kaffee trinken, weil ich freue mich ja immer, wenn ich auch die Hörer mal persönlich kennenlernen kann. Und wenn ihr Bock habt, euch mit mir zu treffen, dann schreibt mir doch einfach kurz über Xing, LinkedIn oder Facebook oder per E-Mail. Und dann treffen wir uns gerne auf einen Kaffee auf der Internet World Expo. Und dann noch ein letzter Event-Hinweis. Auch am 13.03. am Vormittag um 10 Uhr veranstalten wir ein Webinar zum Thema Affiliate-Marketing in der Fashion-Branche, welches unsere Jenny Scholz präsentieren wird, die bei uns Fashion-Expertin ist. Und dabei geht es generell um die Trends und Entwicklungen in der Fashion-Branche, aber natürlich auch, was sind denn Erfolgsfaktoren in der Fashion-Branche im Affiliate-Marketing, wer sind erfolgreiche Affiliate-Modelle, wie kann man zielgerichtet ein Affiliate-Programm aufbauen in der Fashion-Branche. Und ja, allgemein, wenn ihr in diesem Bereich aktiv seid, dann meldet euch gerne an für das kostenlose Webinar Affiliate-Marketing in der Fashion-Branche. In den Link zur Webinar-Software EdoTip werde ich euch auch in den Shownotes zu diesem Podcast reinkopieren und dann könnt ihr euch kostenlos anmelden. Es sind schon über 100 Teilnehmer für das Webinar angemeldet. Wie gesagt, es ist ein kostenloses Webinar und wenn euch das Thema interessiert, meldet euch gerne an. Das soll es aber auch schon gewesen sein mit den Event-Hinweisen. Wenn ihr ein Event habt, den wir gerne in unserem Podcast bewerben sollen, dann meldet euch auch gerne bei uns. Wir freuen uns immer über Event-Kooperationen, sind gerne auch bei euren Events dabei, schreiben sehr gerne auch Recaps über die Veranstaltungen, sind ja selber auch sehr aktiv in der Eventbranche und sind eigentlich auch schon bei sehr vielen Events. Aber wenn es einen spannenden Event gibt, den wir unseren Hörern präsentieren wollen, dann meldet euch gerne bei mir. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich möchte dem lieben Thorsten Latusek sehr herzlich grüßen und vor allem dem kompletten Team von Corpors4U gratulieren. Sie hatten zum einen vor kurzem ihr 50-jähriges Jubiläum und in dem Sinne haben sie dann auch ein Rebranding durchgeführt, nämlich Corpors4U heißt jetzt Corpors.de. Ein sehr smarter Move, wie ich finde, weil Corpors4U war zwar schon ein eigenes Branding in den letzten Jahren und gehört ja auch mit zu den größten Coupon-Affiliates in Deutschland, aber Corpors.de ist natürlich noch einprägsamer bei den Usern und von dem her finde ich es eine sehr, sehr gute Lösung, das Ganze umzubenennen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dem Thorsten und dem ganzen Team von Corpors.de nochmal alles Gute zum 15-jährigen Jubiläum und natürlich viel Erfolg mit dem neuen Portal. Und ich bin mir sicher, es wird genauso gut laufen wie Corpors4U. Und ja, freue mich, euch bald mal wieder zu sehen. Und Corpors.de ist ja auch einer der Sponsoren auf der Affiliate-Conference. Doch könnt ihr dann auch das ganze Team von Corpors.de in München im Hilton dann auch persönlich treffen. Das nächste Thema, dabei geht es um ITP 2.1. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Ich werde euch aber auch hier den Blogbeitrag nochmal in die Shownotes kopieren. Und zwar handelt es sich ja bei ITP, auch genannt Intelligent Tracking Prevention, um ein Modell, was Apple in seinem Safari-Browser eingeführt hat, bei dem es auch mittlerweile verschiedene Versionen gibt. Und wir haben ja ausführlich in einer der letzten Sendungen auch über bereits die Einführung von ITP 2.0 gesprochen und ausführlich darüber berichtet. Dabei gab es eben die Umstellung, dass Third-Party-Cookies ja nicht mehr ausgelesen werden können. Und jetzt gibt es eben eine weitere Erweiterung, nämlich mit ITP 2.1 werden zukünftig auch First-Party-JavaScript-Cookies auf 7 Tage begrenzt. Das heißt, viele Anbieter haben ja aufgrund von ITP 2.0 oder auch generell aufgrund der Browserregulierungen ihr Tracking schon umgestellt von Third-Party-Tracking auf First-Party-Tracking. Und durch diese neue Erweiterung gibt es eben ja eine weitere Reglementierung, nämlich dass eben auch First-Party-Cookies dahingehend reglementiert werden, dass sie halt nur noch 7 Tage ausgelesen werden können. Und ja, wie ja viele wissen, ist bei vielen Partnerprogrammen ja der Vorteil, dass ein 30 oder 60 oder teilweise 90 Tage Cookie-Tracking integriert ist. Das heißt, wenn ein User über einen Affiliate-Link kommt, dann in den Online-Shop weitergeleitet wird des Advertisers und dann zum Beispiel erst der Kunde nach 30 oder nach 60 Tagen im Shop einkauft, dann wurde ja diese Bestellung auch entsprechend dem Affiliate zugewiesen, erst nach 30 oder 60 Tagen. Und das ist eben mit ITP 2.1 so nicht mehr möglich, weil eben nach 7 Tagen keine Cookies mehr ausgelesen werden können. Das ist jetzt sicherlich eine Reglementierung, die sicherlich wieder aufgrund des steigenden Datenschutzes erfolgt ist. Und die Browser meines Erachtens sich nach und nach auf das Thema E-Privacy schon mal vorbereiten. Und in der E-Privacy-Verordnung, da sind wir auch schon sehr ausführlich in einer letzten Podcast drauf eingegangen, ist ja unter anderem definiert, dass die Browser als Gatekeeper generell bestimmte Arten von Cookies schon blocken sollen per Default. Und ja, die Browser stellen sich nach und nach auf diese Änderungen ein. Und hier letztendlich ist das auch sicherlich eine Auswirkung, auf die sich dann natürlich auch die Affiliate-Branche einstellen muss, weil meines Erachtens die Browser-Reglementierungen jetzt nicht nur im Safari-Browser, sondern eben auch in vielen weiteren Browser, wie zum Beispiel auch dem Chrome, der immer strenger wird, ja immer ja reglementierter wird, und darauf muss sich letztendlich die Branche einstellen und halt hier auch mittelfristig Lösungen entwickeln, wie man halt damit umgeht, dass letztendlich immer weniger First- und vor allem auch Third-Party-Cookies ausgelesen und nachvollzogen werden können. Und das ist eine wichtige Aufgabe meines Erachtens der Affiliate-Netzwerke, der Affiliate-Technologien, der Private-Networks, hier alternative Tracking-Lösungen anzubieten, um halt wirklich die Affiliate-Bestellungen auch nachvollziehen zu können und die Affiliates dementsprechend auch fair vergüten zu können. Das Affiliate-Netzwerk Avon hat aufgrund dieser Erweiterung auf ITP 2.1 bereits reagiert, hierzu auch eine Stellungnahme veröffentlicht, dass sie momentan sehr genau beobachten, welche Auswirkungen eben diese Umstellungen auf die Umsätze haben. Und haben eben schon analysiert, dass es aus ihrer Sicht jetzt keine großartigen negativen Auswirkungen haben wird, da aus ihrer Analyse die meisten Safari-Bestellungen oder die meisten Bestellungen eben über den Browser Safari im Avon-Netzwerk innerhalb der ersten 7 Tage konvertieren. Das heißt, in diesem Fall hätte es jetzt keine große negative Auswirkungen auf die Affiliates. Ich meine, auf die Advertiser hat es eh keine großartigen negativen Auswirkungen, weil die Bestellungen ja so oder so generiert werden. Das heißt, negative Auswirkungen in dem Sinne verspüren eher die Affiliates, weil ihnen halt gegebenenfalls im schlimmsten Fall Provisionen verloren gehen, weil die Bestellungen gehen bei den Advertisern ein. Es geht ja vorwiegend um die Zuweisung der Bestellungen auf die Affiliates. Aber hier ist es wohl so, dass die meisten Bestellungen laut Avin in den ersten 7 Tagen konvertieren. Von dem her hat das keine großartigen negativen Auswirkungen. Aber es ist natürlich wichtig, dass die Affiliate-Technologien und Netzwerke das Thema im Auge behalten und natürlich schon an alternativen Tracking-Lösungen arbeiten. Und dementsprechend liest man als alternative Lösung, und das hat auch Avin angegeben, dass sie an einer Server-to-Server-Tracking arbeiten als Alternative. Und wir haben uns hierzu mal die Mühe gemacht, mal ja ein bisschen ausführlicher zusammenzuschreiben, was es denn mit diesem sogenannten Server-to-Server-Tracking Aufsicht hat. Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten dazu. Manche sagen auch Server-Side-Tracking dazu, andere sagen Server-Based-Tracking dazu. Also es gibt verschiedene Begrifflichkeiten, wie man zu dieser Art von Tracking sagt. Und wir haben hier einen sehr ausführlichen Blogbeitrag auf affiliateblog.de veröffentlicht, den ihr euch gerne nochmal anschauen könnt. Aber ich möchte auch nochmal hier kurz darauf eingehen. Also beim Server-to-Server-Tracking handelt es sich letztendlich um eine technische Lösung, welche die Tracking-Informationen mit PHP eben direkt in eine Datenbank oder ein Logfile des Advertisers schreibt, ohne dass man hierzu eben Cookies oder JavaScript-Tracking benötigt, weil die Verarbeitung der Informationen eben häufig direkt auf dem Webserver erfolgen. Um es einfach zu sagen, ist es eben so, dass die Advertiser letztendlich die Sales oder Umsätze eben datenbankseitig bei sich direkt speichern und dann diese Informationen eben an das Affiliate-Netzwerk übertragen oder transferieren und das eben komplett ohne Cookies. Das Ganze hat natürlich Vor-, aber auch Nachteile. Die Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Es werden keine Cookies mehr benötigt. Das heißt, das Tracking läuft letztendlich unabhängig vom Browser oder vom Client. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Verarbeitung der Daten halt relativ schnell funktioniert, weil halt kein JavaScript geladen werden muss. Es besteht in der Regel eine sehr hohe Messgenauigkeit, weil natürlich auch bei den Cookies oftmals das Problem besteht, dass diese vielleicht auch durch Adblocker blockiert werden und gar nicht gesetzt werden können. Und es ist halt auch kein zusätzliches Tag-Management nötig beim Server-to-Server-Tracking. Also es gibt schon einige Vorteile, aber es gibt natürlich auch bestimmte Nachteile. Ein Nachteil ist, das natürlich schon mit einem gewissen IT-Aufwand verbunden ist, diese Funktion als Advertiser erstmal zu programmieren oder überhaupt zu implementieren. Das heißt, es muss hier natürlich in der IT Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um diese Schnittstelle zu programmieren und das Ganze im eigenen Shop zu implementieren. Und das Tracking ist natürlich im Vergleich zum klassischen Cookie-Tracking schon eingeschränkt. Also der Vorteil von Cookie-Tracking ist, dass man halt sehr viel messen kann, dass man halt auch Dinge wie Mouse-Tracking oder ähnliches über Cookies messen kann. Das ist natürlich über das Server-to-Server-Tracking alles nicht möglich. Und ein weiterer Nachteil ist, dass man halt auch die entsprechende Hardware benötigt, um zum Beispiel eben die ganzen Informationen in der Datenbank oder eben über einen Logfile-Server zu speichern. Das heißt, die ganzen Datensammlung und die Verarbeitung benötigt auch entsprechende Hardware. Auch das ist natürlich was mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Von dem her darf man den Aufwand auch nicht unterschätzen. Also es ist nicht irgendwas, wo man sagt, ich aktiviere es einfach mal Server-to-Server-Tracking und damit löse ich das Cookie-Tracking ab, sondern es bedarf da schon einem entsprechenden Wissen und einem entsprechenden IT-Aufwand, um das Ganze auch technisch umzusetzen. Und um noch mal ein bisschen detaillierter auf das ganze Thema einzugehen, weil es ist ja wirklich ein komplexes Thema und dementsprechend möchte ich mich auch noch mal bedanken bei NetSlave, Easy Marketing und AdSpirit, die mir zu diesem ganzen Thema auch einige Informationen geliefert haben, weil nicht jeder ist ja ein Tracking-Spezialist, weil das Thema mittlerweile auch sehr komplex ist und von dem her war ich da bei der Recherche zu diesem Thema auch auf Feedback angewiesen. Eine Frage ist natürlich, wie werden jetzt diese Daten konkret gespeichert? Und letztendlich ist es so, dass eben diese Informationen, die eben für das Tracking nötig sind, eben ja nicht mehr in Cookies gespeichert werden, sondern letztendlich die Bestell- und Publisher-Informationen müssen halt serverseitig auf dem Server des Advertisers gespeichert werden. Und dazu braucht man letztendlich halt entweder eine Logfile oder eine Datenbank und diese wird dann eben auf dem Server gespeichert. Wie werden die Daten übergeben? Letztendlich kann man sich's vorstellen wie bei einem klassischen Session-Tracking, bei dem eben die Publisher-Informationen eben über den Tracking-Link als eindeutige Click-ID an den Server übergeben werden. Kann man sich so vorstellen, dass man ja auf einen Affiliate-Banner auf einer Affiliate-Seite klickt und sobald man eben auf den Banner klickt, wird eben serverseitig eine sogenannte Click-ID generiert. Und über eine Link-Erweiterung wird dann eben an die URL verschiedene Parameter angehängt und diese werden dann eben an den Merchant übergeben und in der Datenbank gespeichert. Und neben der Click-ID kann man eben über diesen Link auch Informationen übergeben, wie die Publish-ID, Sub-IDs, die Werbemittel-ID, auch die Laufzeit. Und diese Informationen müssen dann natürlich serverseitig in der Datenbank des Advertisers gespeichert werden. Natürlich kommt dann auch hier die Frage auf, ja, was hilft mir das Ganze, was ist denn, wenn der Kunde nicht innerhalb der Session bestellt, sondern zum Beispiel erst nach 30 Tagen, was ja mit der neuen ITP 2.1 so auch nicht mehr messbar ist, sondern nur noch 7 Tage. Und ja, das ist natürlich ein Nachteil, der durch die ganzen Browser-Regulierungen besteht, dass man natürlich das Tracking jetzt einfach auch nicht 1:1 ablösen kann, sondern dass man halt auch einfach mit gewissen Nachteilen rechnen muss. Aber das ist eben so, wenn es um Datenschutz geht, dass es einfach mit gewissen Nachteilen im Tracking verbunden ist. Aber auch da gibt es ja gewisse Lösungen, denn der Advertiser kann bei diesem ganzen Server-to-Server-Tracking auch ein sogenanntes HTTP-Only-Cookie setzen und dieses HTTP-Only-Cookie als sicheres Cookie, man nennt es auch Secure-Cookie, speichern und damit kann man theoretisch eben auch nach 7 Tagen noch erkennen, ob denn jetzt ein User über dieses sogenannte Session-Tracking auf diesen Server kam und kann damit theoretisch eben auch in der Datenbank nach 7 Tagen anhand dieses HTTP-Only-Cookies erkennen, ob denn ein User eben eingekauft hat. Das Ganze ist nicht so einfach umzusetzen, aber es gibt hier eben über dieses HTTP-Only-Cookie Möglichkeiten, auch User nach 7 Tagen noch zu erkennen und dann eben über dieses Server-to-Server-Tracking auch zu bewerten. Wenn dann eben diese Informationen auf dem Datenbank gespeichert sind, dann muss es natürlich eine Schnittstelle geben, um diese Daten natürlich an das Affiliate-Netzwerk zu übergeben, damit eben auch der Affiliate vergütet wird. Und dazu braucht man letztendlich eine Schnittstelle, um dann diese Daten aus der Datenbank entweder über eine API-Schnittstelle oder eine andere Schnittstelle an das Affiliate-Netzwerk zu übertragen. Und das, wie der Name schon sagt, Server-to-Server-Tracking, werden die Informationen des Advertisers, die dieser serverseitig gespeichert hat, dann eben über eine bestimmte Schnittstelle an das Affiliate-Netzwerk transferiert. Und das ist eben der Unterschied zu einem Cookie-Tracking, dass das Netzwerk eben nicht mehr die Cookies ausliest, sondern dass der Advertiser diese Informationen an das Netzwerk transferiert und damit das Netzwerk dann die wichtigen Informationen hat, um damit dem Affiliate die Provision zuweisen zu können. Das Ganze ist ziemlich komplex für einen Nicht-Tracky. Auch für mich ist es relativ komplex. Von dem her, wenn ich jetzt irgendwas falsch gesagt habe, dann meldet euch gerne bei mir. Oder wenn ihr Fragen habt dazu, dann meldet euch auch gerne bei mir und ich leite euch gerne den Kontakt weiter zu unseren Tracking-Spezialisten oder zu Leuten, die sich damit gut auskennen. Letztendlich ist das, wie vorhin schon erwähnt, die große Herausforderung der Zukunft für die Affiliate-Netzwerke, für die Affiliate-Technologien, sich hier mit diesem Thema auseinanderzusetzen und hier Alternativen zum Cookie-Tracking zu finden. Und das wird sicherlich noch für die Zukunft ein super spannendes Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe auch immer wieder Spaß, mich da reinzufuchsen in das Thema, weil ich es einfach spannend finde, wie sich der Markt momentan verändert. das war's mit der Einleitung, die jetzt doch schon knapp 20 Minuten dauert. Und nun kommen wir zum heutigen Hauptthema.
Und zwar geht es dabei um Mythen und Unwahrheiten über das Affiliate-Marketing. Und bei diesem Thema möchte ich anknüpfen an einen Podcast, den es vor Weihnachten auf Kassenzone gab. Und den Kassenzone-Podcast möchte ich auf jeden Fall erstmal wärmstens empfehlen. Das ist ein super Podcast zum Thema E-Commerce und Trends und Entwicklungen von dem lieben Alexander Graf. Und in einer Ausgabe von dem Kassenzone-Podcast haben eben der Alex Graf und der Florian Heinemann auch über die Entwicklung des Affiliate-Marketings gesprochen. Und dabei gab es eben unter anderem die Meinung, dass eben ja Affiliate-Marketing nicht so der große Wachstumsbereich im Online-Marketing ist, dass es nur Sinn macht, wenn man wirklich ein relativ tiefgreifendes Verständnis davon hat, wie man damit umgehen muss und dass das Thema wohl sehr schwierig gesehen wird und das, was ich ein bisschen schade finde, dass die meisten Sachen in diesem Bereich auf Betrug hinauslaufen. Also viele Vorwürfe, die man allerdings nicht nur von Florian Heinemann und Alexander Graf hört, sondern mit denen man immer mal wieder konfrontiert wird, von verschiedenen Playern der Online-Branche. Und ich hatte dann ja die Gelegenheit, in einer weiteren Ausgabe vom Kassenzone-Podcast auch auf das ein oder andere Thema zu antworten und dazu Stellung zu beziehen. Allerdings hätte ich gerne noch mehr Zeit gehabt, darauf einzugehen, aber in 45 Minuten kann man letztendlich auch nicht auf jedes Thema eingehen. Und deswegen in der heutigen Folgeausgabe dazu möchte ich nochmal zu einigen Vorwürfen Stellung beziehen. Und damit ihr nicht nur meine Meinung dazu hört, weil die muss auch nicht immer richtig sein, habe ich mir heute einen ganz lieben Stammgast in die Sendung geholt, der schon einige Male bei Affiliate Musics dabei war, nämlich den lieben Ingo Kamps. Und Ingo, vielleicht möchtest du dich zu Beginn mal ganz kurz vorstellen, auch wenn dich wahrscheinlich schon alle Hörer kennen, aber vielleicht gibt es doch noch den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt, und vielleicht möchtest du dich noch mal ganz kurz vorstellen.
Ja, es gibt ja auch immer mal ein paar Newcomer, deswegen macht das, glaube ich, Sinn. Also erstmal vielen Dank, lieber Markus, für die Gelegenheit, hier teilnehmen zu dürfen und für die nette Einleitung. Also Ingo Kamps ist mein Name. Ich mache Affiliate-Marketing auch schon seit 20 Jahren, ungefähr genauso lange wie du. Habe im Jahr 2004 mein Unternehmen Kayada GmbH gegründet, das heutzutage primär eine Beratungsgesellschaft ist. Und meine Verbundenheit mit dem Affiliate-Marketing heutzutage und auch in der Vergangenheit ist primär die Rolle des Publishers und eben zusammen mit der Contact Impact GmbH, also einer Beteiligungsfirma der Axel Springer All Media, machen wir die Performance-Vermarktung des Axel Springer oder Media Impact Inventars. Also die bekanntesten Seiten sind eben Bild.de, Welt.de, für die wir das Affiliate-Marketing machen.
Perfekt. Dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein in verschiedene Themenpunkte, die dort in dem Podcast oder generell in Gesprächen immer wieder diskutiert werden. Und ich fange mal an mit dem Thema oder mit dem Mythos, Affiliate Marketing ist rückläufig oder stagniert. Und dazu habe ich mir mal ein paar Zahlen und Marktzahlen herausgesucht, weil ich das ein bisschen anders sehe. Vor allem, wenn ich mir unsere Kunden im Affiliate-Marketing anschaue, die wir betreuen, dann stellt man eigentlich fest, dass bei allen Kunden ein jährliches Wachstum vorhanden ist. Und möchte das belegen, weil ich so ein Zahlen-Fakten-Fanatiker bin und gerne manche Aussagen immer gerne mit Zahlen untermaure. Deswegen habe ich mir auch mal ein paar Marktzahlen herausgesucht. Eine Marktzahl, die ich gefunden habe, ist allerdings auch schon von 2017, und zwar ist das die Marktzahlen des Bundesverbands Digitale Wirtschaft, die eben hochgerechnet haben, dass im Jahr 2016 im Online-Handel in Deutschland laut Handelsverband 44 Milliarden Euro umgesetzt wurden und davon knapp 8 Milliarden Euro auf das Affiliate-Marketing zurückgehen, was einem Wachstum von 9-10% entspricht im Vergleich zum Vorjahr, also ein sehr schönes Wachstum. Und mehr als jeder sechste im Online-Handel umgesetzte Euro geht auf das Affiliate-Marketing zurück. Und es gibt auch neue Marktzahlen, die wohl in Kürze veröffentlicht werden sollen. Aus denen geht hervor, dass der Umsatz im Affiliate Marketing 2018 wohl im zweistelligen Milliardenbereich liegt, was letztendlich auch einem Wachstum entspricht. Und eine weitere Zahl ist auch unser Affiliate Trend Report, den wir jedes Jahr veröffentlichen und wo wir 1500 Marktteilnehmer befragen. Da haben 72% der Advertiser gesagt, dass sie 2019 mit steigenden Umsätzen rechnen und 76% der Affiliates, die mit steigenden Umsätzen rechnen. Und 70% der Affiliates haben gesagt, dass sie im letzten Jahr ein Umsatzwachstum hatten. Also auch das ist ja eine Zahl, die belegt, dass es in der Affiliate-Branche zumindest eine positive Grundstimmung da ist, wenn so viele Marktplayer sagen, es ist ein Wachstum vorhanden. Dann ganz neu von dieser Woche ist eine Erhebung von iBusiness, die im Vergleich zu den letzten Jahren sich die Marketingkanäle angeschaut haben, die am meisten verwendet werden von den Online-Shops in Deutschland. Da liegt Affiliate-Marketing momentan auf dem 10. Platz. Also Platz 1 ist natürlich Suchmaschinenoptimierung mit 92%, gefolgt von Social-Media-Marketing, Content-Marketing, SEA, Newsletter-Marketing, Retargeting, Display-Werbung, wobei die Buyer zum Teil auch ins Affiliate-Marketing gehören. Dann kommt weitere Marktplätze, Amazon, und dann kommt Affiliate-Marketing mit 49%, wobei der Affiliate-Kanal von allen Marketing-Kanälen der Kanal ist, der das größte Wachstum zu verzeichnen hat. Das heißt, ein Wachstum von über 20% im Vergleich zu 2018 in der Nutzung. Ich hätte jetzt noch viele andere Zahlen da, die belegen, dass die Umsätze positiv sind, um einfach mal zu zeigen oder zu belegen, dass der Vorwurf der Stagnation, dass man den nicht verallgemeinern kann. Wie ist denn deine Meinung dazu, Ingo?
Also natürlich von uns ausgehend kann ich dir da nur beipflichten. Also auch bei uns ist es so, dass wir jetzt seit den Jahren, also ich bin ja dann so Ende 2016, 2017 eben mit der Contact Impact, was ja die aktuelle Publisher-Aktivität ist, verzeichnen wir auch immer weiterhin Wachstum. Trotz der Probleme, da kommen wir sicherlich noch zu, die durch Browser-Blocking und solche Dinge entstehen. Also von daher, von uns aus gesehen, kann ich dir da nur beipflichten. Ähnlich geht es mir mit den Beobachtungen, die ich natürlich mache. Also jetzt auch gesehen beim Awind Travel Day, der am Dienstag stattgefunden hat, sieht man, dass einige Affiliates und Publisher anscheinend zu sehr großen Companies heranwachsen. Primär natürlich Gutscheinseiten, also incentivierte Seiten. Auch Schub hat sicherlich ein großes Wachstum. Von daher, mir fehlen natürlich die Insights, die ihr jetzt als Agentur so habt. Also ich kenne weder die Zahlen unserer Wettbewerber, noch kenne ich jetzt Agenturzahlen, Advertiserzahlen. Von daher fällt es mir schwer, wirklich zu sagen, wie das mit dem Wachstum aussieht. Da muss ich mich halt auf die veröffentlichten Zahlen verlassen. Aus meinen eigenen Beobachtungen kann ich dir da aber zumindest nicht widersprechen.
Das ist schon mal sehr gut, weil du sagst, Erfolgszahlen von Kunden. Ich kann jetzt konkrete Zahlen von unseren Kunden nennen, aber ich habe ein paar Erfolgsstories gefunden bei Avon. Und zwar eine Erfolgsstory von Mainoa, das ist ein Energielieferant aus Frankfurt. Hier wird gesagt, dass durch die Zunahme des Kanals Affiliate Marketing die Online-Abschlüsse signifikant angestiegen sind. Die Sales-Entwicklung lässt sich wie folgt darstellen: 2015 eine Steigerung von 63%, 2016 eine Steigerung von 15%, 2017 eine Steigerung von 33%. Dann habe ich eine Case-Study gefunden von Hotel.de. Auch hier wurde eine Steigerung der Buchungszahl über das deutsche Partnerprogramm von 144% kommuniziert, von 2006 bis 2015. Dann haben wir den Computer-Online-Shop Alternate. Hier sind die Erfolgszahlen eine Umsatzsteigerung von 2013 bis 2016 von 376% und eine Salessteigerung von 464%. Und dann zum Schluss noch Opodo, der Reiseanbieter. Auch hier ist ein jährliches Wachstum von 20% und bei Flügen und Hotel ein jährliches Wachstum von 30%. Und noch ein letzter Case von Berge und Meer. Auch hier eine durchschnittliche jährliche Umsatzsteigerung von 15% und ein Durchschnittswarenkorb von 1.000 Euro. Also von dem her, das sind ja wirklich einige namhafte Anbieter und Player im Markt. Also von dem her auf jeden Fall positive Zahlen. Und mir ist jetzt kein großer Fall bekannt von Online-Shops und Advertisern, die jetzt große Umsatzeinbrüche über den Affiliate-Kanal zu verzeichnen hätten, sondern wenn es ein Umsatzeinbruch bei einem Online-Shop ist, dann ist es meistens ein allgemeines Problem und dann ist der Umsatzeinbruch meistens nicht nur im Affiliate-Kanal, sondern über alle Kanäle zu erkennen.
Ja, das macht in meinen Augen auch Sinn und wir müssen ja auch sehen, wie divers Affiliate Marketing eigentlich auch ist. Ja, also ich meine, wie Amazon läuft, wie eBay läuft und eben auch die ganzen Bereiche, die jetzt nicht in unserem klassischen Retail und Reisen und so weiter liegen. Also Affiliate Marketing ist ja eigentlich eine gigantische Branche, bei der wir ja auch nur so in Teilen damit zu tun haben. Also von daher gehe ich auch davon aus, dass Affiliate Marketing auf jeden Fall wächst.
Gut, dann kommen wir zum zweiten Thema, nämlich das Imageproblem, das die Affiliate-Branche hat. Und letztendlich genau solche Meinungen oder Statements wie von Florian Heinemann oder Alexander Graf, die ja die sehr viel Expertenwissen haben und die ja auch mit großen Kunden zu tun haben, wenn die natürlich solche öffentlichen Aussagen treffen, dann führt das natürlich zu einem Imageproblem der Affiliate-Branche. Und da habe ich mir mal die Frage gestellt, woher denn zum Teil bei etablierten Experten dieses Imageproblem der Affiliate-Branche herkommt. Und meines Erachtens hat das mehrere Gründe. Zum einen, ein Grund ist meines Erachtens, dass halt das Wort Affiliate-Marketing mittlerweile wirklich inflationär verwendet wird. Das heißt, nicht nur wir in der E-Commerce-Welt verwenden Affiliate-Marketing, sondern es gibt auch die sogenannte schnell- und hektisch-reich-Branche, die eben das Wort Affiliate-Marketing verwendet, wobei ich jetzt per se nichts gegen diese Branche habe. Ich sage immer leben und leben lassen. Es gibt sicherlich Coaches oder digitale Produkte, die auch gut funktionieren. Aber es gibt sicherlich auch Schneeballsysteme oder Produkte wie, wie verdiene ich 100.000 Euro in einer Woche oder baue dir ein passives Einkommen auf, wo dann natürlich der Begriff Affiliate Marketing eher ins Negative gezogen wird. Ein zweiter Grund ist vielleicht auch, dass natürlich auch die Porno- oder Adult-Industrie als eine der ältesten Online-Branchen oder auch die Glücksspielbranche natürlich auch sehr gut im Affiliate Marketing etabliert sind. Und der dritte Grund ist, dass es auch immer wieder in Verbindung mit Affiliate-Marketing negative Presseartikel gibt. Ich zitiere zum Beispiel mal aus einem Sternartikel vom November. In dem Artikel ging es eigentlich um Datenhacks bei Facebook und um Big Data und dort um einen Amerikaner, der halt früher über Facebook-Ads und Custom Audience Werbung ausgespielt hat und halt da in den Anfangsjahren sehr viel Geld mit Arbitrage-Geschäften verdient hat. Also eigentlich ein ganz anderes Thema, aber er wurde im Spiegel, im Stern so zitiert: Robert hat früher erkannt, wie man mit gezielter personalisierter Werbung im Internet reich werden kann. Seine ersten Millionen hat er als sogenannter Affiliate verdient. Diese Affiliates sind die Staubsaugerverkäufer des Internets, ein bisschen fixer, trickreicher, aber eben auch ein bisschen ruchloser als andere. Eine Provision vom Hersteller gibt es nur, wenn sie etwas verkaufen. Besonders viel bringen Potenz- und Diätpillen, weil die Affiliate-Werbung selbst zahlen, müssen sie sehr genau wissen, bei wem es sich lohnt, Köder auszuwerfen. Und es ist natürlich völlig klar, wenn jetzt ein Online-Marketing-Entscheider so einen Artikel im Stern liest, der vielleicht bisher noch gar keinen Kontakt mit der Affiliate-Branche hatte, dass er sich dann natürlich schon Gedanken macht, was es denn mit dem Affiliate-Marketing so auf sich hat. Und das sind aus meiner Sicht ein paar Gründe, die vielleicht zu diesem schlechten Image der Affiliate-Branche beitragen. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Ja, also in dem Fall Florian Heinemann kann man natürlich auch sagen, er hatte ja das Post-View-Thema auch nochmal explizit angesprochen und das natürlich entsprechend auch dargestellt. Das wäre jetzt einfach so ein Cookie-Geschmeiße. Und deswegen wird es auch gerade von Personen, die jetzt der Affiliate-Branche nicht so nahe stehen, auch ein Stück weit falsch verstanden. Wir müssen uns da aber eben auch mal klar werden, also zum Thema Post-View, ich gehe gleich auch noch auf die anderen Punkte von dir ein, dass ein Advertiser, wenn er jetzt, sagen wir mal, zu einem Vermarkter geht, sei es Ströer oder Media Impact und so weiter, und normale Display-Werbung kauft, wo im Zweifel gar keine Performance notwendig ist, also zumindest für den Preis, den er dafür zu bezahlen hat. Also wenn er dort eine Anfrage stellt, dann werden ihm so CPMs von 30 bis 80 Euro erstmal genannt. Das ist sicherlich alles verhandelbar, aber dementsprechend mit diesen Preisen muss er rechnen. Selbst wenn er Post-View dann im Affiliate anbietet, also sprich eigentlich ohne Risiko erstmal Display-Werbemittel auf hochwertigen Seiten platzieren kann, kostet ihn das erstmal gar nichts, und selbst wenn er dann die Sales, die nun mal notwendig sind, um dieses um Display Performance fähig zu machen, ist Post-View einfach notwendig in meinen Augen, kommt er aus der Nummer raus mit einem Euro, 1,50 Euro CPM. So, also von daher, würde ich von jemandem wie Florian Heinemann tatsächlich auch erwarten, dass er diese Unterschiede auch versteht und mit in seine Betrachtung einbeziehen kann. Aber so ist das nun mal eben, wenn jemand andere Kanäle bespielt, schaut er auf das Affiliate-Marketing und sagt, die werfen ja lauter Cookies durch die Gegend, und das ist ja dann Cookie-Dropping. So entsteht natürlich sehr schnell ein schlechter Eindruck. Und zum Teil ist aber in meinen Augen die Affiliate-Branche auch ein bisschen schuld, denn es gibt ja immer wieder doch die Vorkommnisse. Ich gehe später auch noch mal darauf ein, dass das in den anderen Online-Kanälen genauso ist. Aber wir hatten ja jetzt beispielsweise das Wonderize-Thema einerseits, wo über Toolbars Cookies in den Bestellprozess geworfen wurden. Da hat es mich ein bisschen geärgert tatsächlich, dass, jetzt klingelt bei dir das Telefon, ich mache einfach weiter, oder?
Ja, ist schon vorbei.
Alles gut, wunderbar. Also das Wonderize-Thema, da hat mich tatsächlich ein bisschen geärgert, dass das ja von der CT wirklich auch enttarnt wurde. Da hätte ich mir gewünscht, dass das aus dem Affiliate-Marketing selbst heraus passiert. Also dass dieser Publisher aus dem Affiliate-Marketing, aus der Netzwerk-Quality oder und so weiter selbst heraus enttarnt und dann auch sanktioniert wird. Wir haben natürlich auch noch so ein paar andere Beispiele. Wir hatten dieses Retargeting-Konglomerat, das ja über den Retargeting-Pixel eben Cookies geschrieben hat, kurz vorm Bestellabschluss. Dann gab es noch das von Bauer Media übernommene Portal, das auch die Toolbar verwendet hat. Also von daher, diese Vorkommnisse gibt es natürlich immer, und das sind auch keine kleinen Affiliates, über die wir reden. Das werden wir auch gar nicht verhindern können, auch in Zukunft nicht. Und die anderen Kanäle haben genau das gleiche Problem. Sie gehen es aber tatsächlich jetzt offensiv an. Auf der D3Con wird jetzt eine Programmatic und Display Konferenz in Hamburg, geht die Keynote, hat das Thema Ad Fraud. Und der Mobile-Kanal, also Mobile-App-Marketing und so weiter, redet eigentlich über nichts anderes mehr als über Fraud-Bekämpfung, weil die sind wirklich sehr betroffen davon. Ich sage, im Vergleich ist der Affiliate-Kanal sehr sauber gegenüber anderen Online-Marketing-Kanälen. Wir haben aber trotzdem unsere Probleme. So, und die sollten wir auch gar nicht unter den Tisch kehren, sondern sehr offensiv damit umgehen und zusehen, dass solche Player rauskommen. Also nach außen zeigen, ja, es kann Probleme geben, aber wir tun alles, um eben entsprechend sauber zu sein.
Genau, also ich auf das Thema Fraud werde ich gleich nochmal genauer eingehen als extra Themenpunkt. Die Frage bezüglich des Image-Problems ist natürlich, warum, sage ich mal, eher im Affiliate-Marketing eher das Negative immer im Vordergrund steht oder oftmals in solchen Diskussionen wie das Positive. Und meines Erachtens ist vielleicht auch ein Grund, dass die Affiliate-Branche vielleicht einfach auch zu wenig Fürsprecher hat. Also die vielleicht auch mal auf einer großen Bühne über die Vorteile des Affiliate-Marketings sprechen. Oder hast du in den letzten Jahren schon mal einen großen Speaker auf großen E-Commerce-Konferenzen oder Messen, wie es der K5, der Demexco oder der OM Rockstars Bühne gesehen? Also es sind halt einfach zu wenige bekannte Gesichter, die halt wirklich Gattungsmarketing, Öffentlichkeitsarbeit für die Affiliate-Branche machen. Und wenn man sich zum Beispiel andere Branchen anschaut, da kennt man halt einfach bekannte Gesichter. Im Search-Bereich gibt es natürlich bekannte Speaker wie jetzt John Müller von Google. Es gibt bekannte SEOs wie Markus Tandler, Markus Tober, Marco Young. Es gibt von Facebook bekannte Gesichter wie Philipp Roth von All Facebook oder Thomas Hutter. Es gibt von Criteo den Alexander Gößwein. Aber wen kennt man denn eigentlich aus der Affiliate-Welt? Also meines Erachtens fehlen einfach gewisse Persönlichkeiten, die wirklich auch diese Vorteile des Affiliate-Kanals nach außen tragen. Klar, es gibt natürlich, sag ich mal, Leute wie Mark Hundacker von Avon, der momentan sehr viel Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Es gibt natürlich Leute wie dich oder den Dino Leupold von Löwenthal, von RetailerWeb. Es gibt Leute wie Hakan Ösal von Finance Ads, früher gab es noch den Ron Hillman, aber damit war es eigentlich schon. Also meines Erachtens ist ein Grund, warum immer mehr das Negative im Vordergrund steht, dass es zu wenig Leute gibt, die eher die Vorteile nach außen tragen.
Das ist so. Also ich sage mal, bei den Möglichkeiten, die ich habe, werde ich das Affiliate Marketing ja auch immer verteidigen, und morgen Abend werde ich mal wieder auf der ITB die Gelegenheit haben, einen Vortrag The Power of Affiliate Marketing zu halten. Also von daher, die Möglichkeiten, die gegeben sind, werden auch genutzt. Du hast übrigens in dieser Reihe dich selbst vergessen. Also ich finde es erstmal dazu auch ein großes Lob, dass du dir das halt, diesen Kassenzone-Podcast, den ich ja auch gehört habe, mit dem Florian Heidemann, aber du hast da an der Stelle gehandelt und immerhin bist du dazu gekommen, auch mal die andere Sichtweise nennen zu können. Ja, woran liegt das? Gute Frage. Also warum ist Affiliate Marketing, du hast ja so ein paar SEOs genannt, das sind ja eigentlich keine anderen Leute als du und ich jetzt. Im Gegenteil, die sind ja eigentlich sogar noch eher freakiger, würde ich sagen, als wir es so sind. Also so Marco Young, der ist ja so SEO durch und durch. Während wir ja vielleicht sogar auch noch andere Kanäle so mit im Blick haben. Ja, ist schwierig, aber du hast die OMR genannt. Also scheint dort nicht auf dem Programm zu stehen. Also ein Anruf jetzt an Philipp Bestermeier, falls er uns zuhören sollte, vielleicht auch mal die passende Bühne dazu bieten.
Genau, also entweder das oder halt den Punkt, den du vorhin aufgeworfen hast, dass sich die Branche halt zum Teil selber den Vorwurf machen muss, warum sie das Imageproblem hat, weil halt meines Erachtens gerade die Affiliate-Branche halt oftmals so in ihrer eigenen Bubble lebt und dadurch halt leider zu wenig wahrgenommen wird, vor allem das Positive wahrgenommen wird.
Das ist so. Also das könnten wir vielleicht jetzt auch als To-Do ein bisschen hier mit rausnehmen. Und was wir kennen ja nun mal auch die anderen, vielleicht müssen wir jetzt dann auch mal losgehen und die anderen Agenturbetreiber, Netzwerke entsprechend da nochmal ansprechen und sagen, ihr müsst da was tun an der Stelle. Weil, das sage ich auch mal nochmal ganz, auch wenn ich sage, das Affiliate-Marketing hat Probleme, ich behaupte, die anderen Kanäle haben deutlich größere Probleme. Einige gehen es jetzt an, weil das Problem bei ihnen einfach Überhand nimmt und sie Angst haben, dass das Vertrauen der Advertiser verloren geht. Aber auch nicht alle. Also auch, wir wissen auch, im SEA, SEO und Co. wird auf die eine oder andere Weise betrogen. Von daher ist es zum Teil ungerecht. Also ich halte den Affiliate-Kanal generell auch ungerecht behandelt. Zumal er ja auch viel komplexer ist als andere Kanäle und so weiter. Also gehört ja viel mehr Know-how, ein Affiliate-Programm zu betreiben, als ein bisschen SEO zu machen, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. Von daher müssen wir daran. Einen Satz wollte ich noch hinterher schieben zu den Glücksrittern kurz. Also ich sehe das ein bisschen kritischer tatsächlich als du. es ist leider eben, dass viele Leute, also auch das Image so schlecht ist, weil, und da haben wir gerade eine absolute Epidemie in meinen Augen, also ich sehe Facebook, YouTube-Werbung, jeden Tag neue Leute, die behaupten, Affiliate-Marketing ist total einfach und sie haben gar keine Ahnung gehabt und sind jetzt durch Affiliate-Marketing reich geworden und so weiter. Also mich ärgert das schon, dass die diesen Begriff Affiliate-Marketing missbrauchen in meinen Augen.
Ja, ja, definitiv.
Ist nicht gut fürs Image, nein, kann es nicht sein.
Dann ein weiterer Vorwurf, der oftmals eben in Verbindung mit Fraud gebracht wird, ist das Thema Gutscheine und der Vorwurf der Mitnahmeeffekte und dass der Kunde ja auch so gekauft hätte, auch ohne den Gutschein und dass die Affiliate-Provision sich sozusagen damit nur ergaunert wird. Das ist ein häufiger Vorwurf, den man als Gegenargument zum Affiliate-Marketing hört und dann der Vorwurf, dass 99% der Sales ja eh nur über Gutscheine generiert werden. Dazu habe ich auch eine Meinung und zwar ist für mich überhaupt, also völlig klar und dem bestätige ich auch, dass wenn ein Kunde im Warenkorb ist, den Warenkorb dann verlässt, um sich einen Gutscheincode zu holen, den dann einzugeben und der Affiliate bekommt daraufhin eine Provision, das ist für mich auch ein Mitnahmeeffekt. Aber die Frage ist, warum die Advertiser das dann nicht erkennen und effizienter damit umgehen. Weil ich sage mal generell, das Thema Gutscheine, da muss man sich ja erstmal die Frage stellen als Advertiser, fahre ich überhaupt generell das Gutscheinmarketing als Online-Shop oder nicht? Und wenn ich das Thema Gutscheinmarketing generell fahre, dann muss ich mir natürlich auch eine Strategie überlegen, wie ich mit Gutscheinen im Affiliate-Marketing umgehe. Und wenn mir als Online-Shop oder als Online-Marketing-Manager das nötige Fachwissen fehlt, wie ich Gutscheine effizient im Affiliate-Marketing einsetze, um damit vielleicht auch Neukunden oder zusätzlichen inkrementellen Umsatz zu generieren, dann mache ich vielleicht irgendwas falsch und dann sollte ich mir vielleicht die Frage stellen, warum nutze ich Gutscheine nicht zum Beispiel, um über dynamische Gutscheine den Warenkorb zu erhöhen? Warum arbeite ich nicht eher mit Neukundengutscheinen? Wieso arbeite ich nicht mit einer Close Group von 3 bis 4 Gutscheinpartnern, mit denen ich dann exklusive Deals machen kann? Also von dem her, der Vorwurf des Mitnahmeeffektes kann ich zum Teil nachvollziehen. Die Frage ist eher dann, warum dieser Vorwurf entsteht und warum diejenigen Online-Shops, die dieses Problem haben, vielleicht nicht zum Teil selber schuld an dieser Situation sind. Wie siehst du denn das Thema?
Also die Advertiser sind in meinen Augen sehr, sehr stark dran schuld. Also sie sind auch, am Fraud haben sie auch eine Mitverantwortung, aber dazu kommen wir ja gleich nochmal. Ja, also ich sage auch, man sollte kein Gutscheinmarketing betreiben, wenn man nicht sicherstellen kann, dass eben auch wirklich ein Mehrwert entsteht. Ich gehe mal davon aus, die großen Advertiser haben das auch im Griff. Also die haben diese Möglichkeiten wie Close Groups, Basket Freeze Optionen, dynamische Gutscheine auch im Einsatz. Es geht tatsächlich da ja häufig um die kleineren. Ich sag mal, diese Mitnahmeeffekte, die gibt es. Sieht man ja ganz klar, warum das eben SEO-Seiten so optimiert werden, dass man im Fall der Fälle, wenn dieser Gutschein gesucht wird, dass man dort eben oben steht. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass die Performance eines Gutschein-Publishers bei einem bestimmten Programm durchaus mit seinem SEO-Ranking korreliert. Aber man muss halt da auch die Publisher ein Stück weit verstehen. Es ist halt ihr Auftrag, das Optimum rauszuholen. So, und wenn etwas so nicht verboten ist, dann machen sie das. Ja, wenn es verboten wäre, dann würden sie es entsprechend auch nicht machen. Also man könnte ja dann sagen, SEO-Seitenanliegen ist nicht oder so etwas. Also der Advertiser hat alle Möglichkeiten, Gutscheine so einzusetzen, dass dieser Mehrwert auch entsteht. Das ist einfach notwendig. Das liegt eben auch daran, weil viele Advertiser, die dann ein Affiliate-Programm starten, vielleicht auch nicht wissen, was es bedeutet, ein Affiliate-Programm zu betreiben. dass es eben nicht so ist, einfach aufsetzen und dann zahle ich eigentlich nur noch eine performanceabhängige Provision und dann läuft das schon für sich. Also auch hier halte ich den Vorwurf in gewisser Weise für gerechtfertigt, in gewisser Weise auch für ungerecht. Ich kenne ja eigentlich alle Gutschein-Publisher, die relevant sind in Deutschland und weiß, dass die sich sehr viel Mühe geben, tatsächlich Mehrwerte für den Advertiser zu kreieren. Aber natürlich nutzen sie jetzt, wenn die Möglichkeit besteht, und das ist auch häufig eben entsprechend ein Instrumentarium, also die Leute kommen in den Warenkorb, sehen das Gutscheinfeld und gehen dann einen Gutschein suchen, dann ist es aber irgendwo auch der Auftrag eines Gutschein-Publisher, an der Stelle da zu sein, weil er will ja dann die Nachfrage nach diesem Gutschein auch befriedigen. Man kann das als Advertiser alles in den Griff kriegen, wenn man eben diese Maßnahmen, die du auch schon beschrieben hast, einleitet. Ich würde sogar noch eine ergänzen. Also Otto macht das relativ clever. Die platzieren selber Gutscheincodes auf ihrer Website und nehmen dadurch dem Nutzer, der auf die Seite kommt, die Notwendigkeit, nochmal von der Seite zu gehen, weil sie selber die Gutscheine eigentlich schon direkt bei sich anbieten. Also von daher sparen sie sich dann die Provision. Das ist das eine. Und was man natürlich auch noch machen könnte, ist, man kürzt einfach die Provision für Gutschein-Publisher um den Gutscheinwert. Also sagen wir mal, man gibt normalerweise 10 Euro Provision oder 11 Euro Provision und der Gutscheinwert hat 10 Euro, gibt man halt nur 1 Euro Provision. Also die Möglichkeiten sind alle da. Wenn nicht vernünftig gearbeitet wird, muss man davon ausgehen, dass Publisher das auch ausnutzen.
Genau, und ein dritten Punkt noch, den ich vorher nicht angesprochen habe, ist, dass die Advertiser auch die Möglichkeit haben, im Warenkorb einen sogenannten technischen Basket Freeze einzubauen. Das heißt, wenn der User den Warenkorb verlässt, um sich darüber den Gutscheincode zu holen, dann hat man technisch die Möglichkeit, dafür kein Cookie zu setzen. Das heißt, dieser Gutschein-Publisher würde halt keine Provision bekommen, wenn er nicht initial diesen Kunden in den Shop geleitet hat, um damit jetzt keine anderen Affiliate-Cookies zu überschreiben. Diese technische Möglichkeit ist natürlich auch vorhanden und sollte man nutzen.
Absolut, damit hat man eigentlich das Problem ja schon für sich gelöst. Also wenn die Cookies kommen ja sehr spät oder eben sehr kurz vor dem Kaufabschluss, also diese Mitnahme-Cookies nennen wir sie mal, und wenn man Basket-Freeze-Optionen drin hat, passiert das halt nicht.
Genau, und wenn wir schon bei Zahlen und Fakten sind, möchte ich auch nochmal kurz auf das Thema Gutscheinstrategie insgesamt eingehen. Also zum einen bezweifle ich, dass bei den meisten Partnerprogrammen 99% der Umsätze über Gutscheinpartner kommen. Dafür gibt es einfach zu viel andere sinnvolle Affiliate-Modelle. Da kommen wir aber später noch dazu. Aber ich möchte generell nochmal auf den Nutzen von Gutscheinen eingehen, weil sich meines Erachtens das Nutzerverhalten bezüglich der Nutzung von Gutscheinen einfach in den letzten Jahren auch enorm verändert hat. Also sicherlich auch getrieben durch die generelle Gutscheinstrategie von Unternehmen, zeigt zum Beispiel eine Studie von InnoFact aus 2017, dass 57% der User initial überhaupt durch einen Gutschein auf einen Shop aufmerksam geworden sind und 54% der Nutzer zum Beispiel nur wegen eines Gutscheinangebots in dem Online-Shop eingekauft haben. Also auch das würde ja schon mal gegen einen Mitnahmeeffekt sprechen, wobei man sicherlich da auch sagen muss, dass das sicherlich eher Online-Shops betrifft, die vielleicht nicht die Bekanntheit wie ein Zalando oder Otto haben, wobei ich auch da sagen würde, dass mittlerweile Zalando das Thema Gutscheine so ausgeschlachtet hat. Bei meiner Frau ist es so, sie sagt, sie kauft bei Zalando gar nicht ein, wenn es keinen Gutschein gibt. Also da ist sicherlich die Gutscheinstrategie von Zalando bis zu einem gewissen Grad selber schuld, dass die User gezielt nach Gutscheinen suchen. Aber auch, dass natürlich durch viele neue Shopping-Erlebnistage wie Black Friday, Cyber Monday, Single Day, die es halt vielleicht vor ein paar Jahren in Deutschland so noch nicht gab, ein Shoppen ohne Aktionen oder Gutscheine überhaupt nicht denkbar wäre. Also von dem her hat sich halt die generelle Gutscheinnutzung im Vergleich zu früher halt auch komplett geändert. Ein weiterer Punkt ist, dass es halt mittlerweile auch technische Möglichkeiten gibt, wo man anhand von Big Data Analysen zum Beispiel Neukunden andere Gutscheine anzeigen kann als Bestandskunden. Wenn man zum Beispiel innerhalb der User Journey ja unterschiedliche User erkennt und dann entsprechend Gutscheine einsetzt, also CJ Affiliate bei Conversant bietet hier zum Beispiel die Möglichkeit an, die First-Party- und Third-Party-Informationen zu messen, die zu verknüpfen über eine Data-Management-Plattform und dann eben den Usern unterschiedliche Gutscheine anzuzeigen. Also es gibt viele unterschiedliche technische Möglichkeiten, um wirklich Gutscheine effizient auszuspielen. Es gibt zum Beispiel auch von Couponation, also von der Global Savings Group, gibt es die Möglichkeit, dynamische Gutscheine zur Umsatzsteigerung zu nutzen. Das heißt, wenn der User im Warenkorb ist, kann man dynamisch ermitteln, wie hoch der momentane Warenkorb ist. Und dann kann man per Pop-up ihm einen Gutschein anzeigen, um ihm damit den Anreiz zu bieten, noch weitere Produkte in den Warenkorb zu legen. Und das Ergebnis ist, dass man dadurch mit dynamischen Gutscheinen eine Warenkorbsteigerung von über 62% erreichen kann und Conversion-Steigerung von 21%. Im Kosmetikbereich sind aus unserer Erfahrung sogar Warenkorbsteigerungen von 190% möglich bei einem Kunden von uns. Also von dem her, vielleicht abschließend zum Thema Gutscheine, wenn man es effizient einsetzt, mit den richtigen Partnern arbeitet, die richtige Strategie hat, dann macht es wirklich Sinn und dann sind viele Vorurteile zu dem Thema einfach nicht mehr haltbar.
Das ist richtig. Also wir sehen insgesamt, dass viel der Kritik, die eben von außen aufs Affiliate Marketing einprasselt, schon aus Unkenntnis tatsächlich nur entsteht.
Genau. Bezüglich Unkenntnis kommen wir dann auch zum nächsten Mythos, nämlich Affiliate Marketing besteht nur aus Fraud. Und da ist meine Meinung dazu, dass Affiliate Marketing nicht fraudanfälliger ist als andere Kanäle. Wobei ich damit natürlich nicht beschönigen möchte, dass es im Affiliate-Marketing oder generell in Online-Marketing-Kanälen Fraud gibt. Allerdings ist halt Fraud im Online-Marketing jetzt kein reines Affiliate-Phänomen, sondern es gibt auch viele andere Kanäle, wie zum Beispiel im Display-Bereich. Da wurde zum Beispiel im letzten Jahr im November in den USA der sogenannte Fall Eve öffentlich. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Dabei war es so, dass 8 Männer wegen Online-Betrugs angeklagt wurden. Was haben sie gemacht? Sie haben mit Botnetzwerken und gefälschten Webseiten vorwiegend Fake-Klicks bei Display-Kampagnen und Online-Videos erzeugt, mit gefälschten Anzeigen Bit-Requests durchgeführt, also Werbung letztendlich ausgeliefert, die kein Mensch gesehen hat und haben dafür dann eben Werbegelder bekommen. Also das heißt, es gibt auch im Display-Bereich viel Fraud. Es gibt im Mobile-Bereich Fraud. Im Dezember hat zum Beispiel Google missbräuchliche Ad-Fraud-Techniken in verschiedenen Apps entdeckt und diese dann aus dem Play Store geworfen. Was da passiert war, dass bestimmte Apps mittels Click-Flooding, also Click-Injections, also künstlich erzeugten Klicks, Prämiengelder ergaunert haben für In-App-Werbung. Dann wurde öffentlich auch im Dezember letzten Jahres die sogenannte eBay-Masche, also letztendlich überall, wo man im Internet Geld verdienen kann, besteht auch Betrug. Bei der eBay-Masche war es so, dass hier Bewertungen manipuliert wurden bei eBay und letztendlich bestimmte Verkäufer eine Bewertungsquote von 99,9% hatten, wobei halt viele dieser Bewertungen einfach künstlich erzeugt wurden und das ist natürlich dann auch eine Art von Fraud. Und der letzte Punkt, auf den ich noch hinweisen möchte, ist das Thema Viewability im Display-Bereich. Das wirst du wahrscheinlich nicht so gern hören, weil du in dem Bereich selber aktiv bist. Aber auch hier gibt es Studien, dass rund die Hälfte der Mobile-Web-Display-Werbung, zum Beispiel im ersten Halbjahr 2018, nur sichtbar war und zum Beispiel die Viewability in In-App-Anzeigen mit 43% sogar noch geringer ist. Also auch hier ist es so, dass viele Display-Anzeigen, wo TKPs bezahlt werden, überhaupt für den User nicht sichtbar ist. Das heißt, es ist Betrug kein reines Affiliate-Phänomen, sondern es gibt eigentlich Betrug in allen Online-Marketing-Disziplinen. Wie siehst du denn jetzt speziell den Betrug im Affiliate-Kanal?
Also ich stimme dir vollkommen zu. Also ich wollte noch eine Sache ergänzen, weil das gerade so aktuell ist. Auch auf dem Amazon-Marktplatz, also was dort für Schlachten ausgetragen werden, da wird einem ja richtig speiübel. Also wie Händler versuchen, sich durch Haufen von positiven Bewertungen ihre Konkurrenz loszuwerden oder durch negative Bewertungen und so weiter. Also von daher, alle Online-Marketing-Kanäle, alle Performance-Marketing-Kanäle haben Betrugsprobleme. Ich sehe im Affiliate, also ich hatte ja die Fälle schon genannt bei der Frage zuvor, wir haben unsere Fälle, ja, das sind auch manchmal durchaus signifikante Fälle, die müssen wir loswerden, aber, und das ist es nun mal, weil wir ja wissen, dass von außen gerne mal negativ auf den Affiliate-Kanal geschaut wird, ist das Thema Betrug ja im Affiliate-Marketing schon sehr lange ein Thema. Das wird in anderen Kanälen, wird das langsam erst ein Thema. Die merken jetzt erst, was für große Probleme sie haben. Der Affiliate-Kanal hat aber immer schon relativ viel gegen Betrug getan und ist da in meinen Augen auch sehr weit. Uns kommt auch sogar eigentlich dieses Peoples-Business, was du ja im Kassenzone-Podcast ja auch erwähnt hast, auch zugute. Also Leute, die man kennt, betrügt man nicht so. Anders als im Programmatic Advertising, wo ja eigentlich nur noch Maschinen miteinander sprechen. Da fällt Betrug sehr viel leichter. Also meine These ist, dass Betrug im Affiliate-Marketing eine viel kleinere Rolle spielt als in fast allen Online-Marketing-Kanälen in der Realität. Auf uns wird allerdings eingeschlagen. Da müssen wir, das hatten wir ja auch schon, müssen wir sehen, wie können wir das machen. Ich sage, wir sollten offensiv mit Problemfällen umgehen, aber eben auch heraustragen, wie viel wir gegen dieses Problem eben auch unternehmen. Denn ich glaube, Betrug im Online-Marketing wird in der Summe ein weiter steigendes Problem. Auch wenn künstliche Intelligenz und solche Dinge dazukommen, sind Betrüger natürlich auch in der Lage, immer besser menschliches Verhalten nachzubauen, zu simulieren. Und deswegen wird uns das Problem, wie allen anderen Kanälen auch, das wird uns weiter begleiten. Ich halte den Affiliate-Kanal aber trotzdem für relativ gut aufgestellt im Vergleich zu anderen Kanälen, die jetzt erst Grundlagenarbeit dazu leisten müssen.
Genau, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, dass ja der große Vorteil, wenn man es so nennen kann, bei Betrug im Affiliate-Marketing ist, dass eigentlich, wenn man die Erfahrung hatte, kein finanzieller Schaden entsteht, weil man ja im Affiliate-Marketing die Provisionen, wenn sie durch Fraud zustande kommen, ja auch stornieren kann. Was zum Beispiel jetzt beim Ad-Fraud im Display-Bereich bei TKPs oder bei CPC-Fraud ja nicht so einfach möglich ist, weil jetzt keine Stornierung der Umsätze möglich ist. Und das ist halt einfach auch ein Vorteil, wenn man so nennen kann, bei Fraud im Affiliate-Kanal im Vergleich zu Fraud bei anderen Kanälen, wo dann auch gegebenenfalls ein finanzieller Schaden entsteht. Vielleicht noch ein Punkt dazu, zu dem Thema Fraud. Letztendlich ist es ähnlich bei den Gutscheinen vorhin. Wenn mir als Unternehmen das Know-how fehlt, Fraud zu erkennen oder damit umzugehen, dann werde ich generell auch ja ein Problem haben, erfolgreich mit dem Kanal zu sein. Weil letztendlich ist es ja, kann man es vergleichen mit anderen Kanälen. Wenn ich jetzt im Google Ads Bereich die falschen Keywords einbuche oder auszuschließende Keywords vergesse, dann zahle ich ja möglicherweise auch hohe CPCs bei geringen Conversion Rates. Oder wenn ich im SEO Bereich vielleicht für schlechte Backlinks sorge oder schlechten Content auf meiner Seite habe, dann führt das im schlimmsten Bereich auch zur Verbannung der Seite aus dem Google Index. Oder wenn ich jetzt im Display Bereich die falsche Zielgruppe auswähle oder jetzt nicht im sichtbaren Bereich erscheine oder ein zu hohes Capping habe, dann zahle ich auch hohe TKPs bei geringen Conversion Rates. Was ich damit sagen möchte, wenn mir das nötige Wissen fehlt, mit einem Kanal, egal wie er heißt, professionell umzugehen, dann werde ich immer ein Problem haben. Und das ist nicht nur im Affiliate-Kanal so, das ist in allen Online-Marketing-Disziplinen so.
Absolut. Also ich hatte ja auch gerade schon angekündigt, ich wollte auch nochmal drauf eingehen, dass ich Advertiser selbst auch nicht ganz schuldlos am Fraud halte. Also sie sind natürlich nicht schuld am Fraud, aber sie begünstigen ihn auch häufig gerne ein bisschen, denn sie möchten ja im Performance-Marketing sehr gerne ein möglichst viel erreichen zu möglichst geringen Kosten. So, wir kennen aber jetzt so die ökonomischen Prinzipien. Das heißt eigentlich so ein gegebenes Ziel mit minimalem Einsatz erreichen oder ein maximales Ziel mit gegebenem Einsatz erreichen, aber nicht beides gleichzeitig. So, und das ist es eben auch. Der Affiliate möchte ja gerne auch sauber arbeiten und so weiter. Und aber der Advertiser braucht halt immer mehr Performance zu geringem Einsatz. Und dann ist eben steckt man so ein bisschen in der Zwickmühle. So, wenn man jetzt ein bisschen shadier, also ein bisschen unsauberer arbeitet, dann kann man natürlich die Performance zu gleichen Kosten nochmal in die Höhe treiben. Und das ist eben nicht ideal. Also Advertiser müssen auch sich überlegen, und das fehlt mir bei einigen Advertisern auch immer ein bisschen, die Affiliates leben von dieser Tätigkeit. Das ist für die kein Nebenverdienst oder irgendwas. Und das ist so ein kleiner Affiliate, der ist froh, wenn er mal 3,50 Euro bekommt. Nein, die leben davon. Also sprich, die Advertiser müssen auch dann eine faire Vergütung dementsprechend für die Affiliates vornehmen, dass die da vernünftig von leben können und ihre Leistung erbringen. Sie dürfen nicht einfach mal Sales stornieren, weil sie gerade Lust darauf haben, weil der Affiliate kann das nicht nachprüfen, ob diese Sales wirklich zustande gekommen sind. Es gibt ja auch Advertiser Fraud nachweislich. Solche Dinge dürfen natürlich auch nicht vorkommen.
Definitiv gebe ich dir vollkommen recht. Meines Erachtens ist auch Affiliate Marketing kein Kanal, den man mal einfach so nebenzu starten kann und in der Hoffnung, jetzt starte ich ein Affiliate-Programm in einem Affiliate-Netzwerk und dann läuft es so, sondern ich arbeite hier mit ganz vielen Online-Vertriebspartnern. Das heißt, ich muss entsprechende Ressourcen, Zeit und Know-how zur Verfügung stellen, um wirklich mit den Affiliate-Partnern oder generell mit dem Affiliate-Marketing erfolgreich arbeiten zu können. Und wenn ich halt im Unternehmen niemand habe, der dafür Zeit hat oder dem das Know-how fehlt, weil er vielleicht keine Möglichkeit hat, sich in dem Bereich weiterzubilden, dann sollte ich mir entweder überlegen, ob dann Affiliate-Marketing überhaupt ein sinnvoller Kanal ist, weil dann passiert es eben, dass ich 99% Gutscheinpartner drin habe oder dass Fraud passiert, weil sich einfach keiner drum kümmert. Oder ich suche mir halt einfach einen Experten, sei es jetzt einen Mitarbeiter oder eine Agentur oder einen Freelancer, der halt mein Affiliate-Programm betreut. Aber ich sollte mir halt wirklich Gedanken machen, ist Affiliate-Marketing ein Kanal für mich, der für mich hilfreich ist. Und da sind wir nämlich schon beim nächsten Thema, nämlich kann denn der Affiliate-Kanal eine Konkurrenz zu GAFA werden, also zu Google-Werbung, zu Facebook-Werbung und Co.? Wie schafft man es, dass man Affiliate-Marketing bei den Online-Shops als Alternative zu Google und Facebook etabliert? Weil man hört ja eigentlich immer von den Unternehmen, sie wollen unabhängiger werden von Google und Facebook. Und da ist meines Erachtens Affiliate-Marketing schon ein Kanal, der richtig ausgespielt und professionell betreut, eine Alternative für eine zusätzliche Reichweite sein kann. Und die Frage ist natürlich immer, welche Vorteile hat jetzt Google und Facebook und welche Vorteile hat Affiliate-Marketing? Also den Vorteil, den natürlich Google und Facebook haben, ist, dass sie natürlich eine riesige Reichweite haben, dass sie günstig sind, dass sie immer wieder innovative Tools und Technologien veröffentlichen. Die Nachteile sind meines Erachtens, dass bei einigen dieser amerikanischen Player halt einfach auch Marktstandards im Bereich Datenschutz fehlen oder sehr verwässert werden, dass für den Online-Shop eine starke Abhängigkeit bestehen kann von diesem Traffic, gerade wenn sie auch bei Amazon aktiv sind. Und das meines Erachtens ist auch ein Nachteil, der für das Affiliate-Marketing sprechen würde, dass immer mehr Vertrauen der Verbraucher in Google, Facebook und Amazon fehlt. Also da gibt es eine Umfrage bei der T3N, wenn wir wieder bei Zahlen und Fakten sind, dass 41% der User GAFA überhaupt nicht mehr vertrauen, 38% vertrauen ihnen weniger stark, 12% sind unentschlossen, 6% vertrauen ihnen eher stark und 1% nur noch sehr stark. Das ist ein Thema. Und das zweite Thema ist, dass die Markenloyalität immer mehr zurückgeht. Das heißt, das Konsumverhalten ändert sich momentan sehr stark. Und da ist halt die Frage, ob sich halt überhaupt auch Ausgaben im Bereich Branding überhaupt noch so lohnen wie früher oder ob es nicht doch zukünftig wieder mehr in Richtung Performance, das heißt Messbarkeit, Mehrwert, sich verlagert. Und da wären wir natürlich dann im Bereich Affiliate Marketing, der halt als Kanal sehr transparent ist, Performance liefert, messbar ist, seinen Fokus eher im ROI-Bereich hat, datenschutzkonform ist. Wie siehst du denn das Ganze? Kann Affiliate Marketing unter verschiedenen Gesichtspunkten, wie das Imageproblem verbessert wird, denn für Online-Shops eine Konkurrenz zu Google und Facebook Traffic sein?
Ja, also wir sollten uns auf jeden Fall erstmal alle wünschen, dass es eine Alternative wird oder ist. Denn also ich habe da auch mal eine Studie angeschaut, und zwar die Global Ad Trends, die Basis aus 96 Ländern erstellt hat. Also insgesamt werden Google und Facebook dieses Jahr 176 Milliarden Dollar Werbeeinnahmen nehmen, also eine Steigerung von 22%, und das macht sie zu 61%. Also sie beherrschen damit 61,4% des weltweiten Online-Werbemarkts. Letztes Jahr waren es noch 56,4%. Das kann nicht gesund sein. Ich verstehe auch, warum die Advertiser sehr gerne eben auf diese Unternehmen aktuell setzen, weil eben, wie du sagst, die Daten sind da, die Nutzer sind da, auch schöne Selbstbuchungssysteme natürlich, das haben sie alles wunderbar gemacht. Aber den Advertisern sollte auch klar sein, dass wenn Unternehmen, Amazon kommt ja jetzt auch noch dazu, steigt ja auch immer stärker in den Werbemarkt ein, also wenn sie irgendwann dieses Duopol dann den Markt noch weiter beherrscht, dann werden die Preise natürlich auch steigen. Also sprich, sie werden dann ihre Marktmacht zwangsweise auch ausnutzen. Also von daher erstmal vorweg, es braucht Alternativen zu GAFA. Affiliate Marketing ist eine Alternative zu GAFA. Also wir jetzt, wenn ich jetzt mal für uns als Contact Impact sprechen darf, wir agieren komplett autonom von Google. Also wir haben das Axel Springer Inventar. Wir kaufen keinen Traffic jetzt über den Google Ads Manager oder sonstige Dinge zu. Das trifft jetzt nicht für alle Wettbewerber zu, aber bei uns gibt es Reichweite, gute Reichweite, klassische deutsche Verlagsreichweite, ganz unabhängig von Google. Tolle Daten haben wir durch das Netzwerk auch. Also von daher ist das dementsprechend so. Eine Gutscheinseite, wenn wir da mal wieder zum Beispiel kommen, hat ihre E-Mail-Newsletter-Verteiler. Sie kriegen natürlich viel Traffic über Google, also sind sie da selber auch wieder ein bisschen abhängig. Aber grundsätzlich, sie haben ihre Social-Media-Reichweite, die jetzt nicht mehr extra gekauft werden muss. Also Affiliate-Marketing bietet Reichweiten an die unabhängig von GAFA sind. Alleine das sollte schon mal unterstützt werden, um eben die Macht dieser Konzerne, denen man ja eh nicht vertraut. Und wir haben heute Mark Zuckerberg gehört, er traut seinem Netzwerk ja selber nicht mehr so ganz und will das jetzt wieder groß umbauen. Also von daher sollte man sich das da schon überlegen. Affiliate Marketing kann das leisten. Und ich glaube auch sogar, dass Affiliate Marketing jetzt eine neue Renaissance auch erleben wird. Ich gehe davon aus, dass sich die Weltwirtschaft ein bisschen also wir hatten ja jetzt viele Jahre des Wachstums in der Weltwirtschaft. Ich glaube, das wird sich jetzt alles ein bisschen eintrüben und so die ersten Quartalszahlen zeigen das ja auch schon ein bisschen. Dazu kommt eben diese Unsicherheit durch, gibt's noch Zölle auf deutsche Autos etc. pp., also der Trump, was er da so tut. Und ich habe mich da auch erkundigt, also im Jahr 2007 gab es als vor der letzten Wirtschaftskrise quasi, gab es dann 2008, 2009, ist auch aus meiner eigenen Erfahrung, ein großes Interesse der Unternehmen an Performance-Marketing-Werbung. Wenn sich die Weltwirtschaft jetzt insgesamt ein bisschen eintrübt, dann gehe ich davon aus, dass die Nachfrage nach Performance-Marketing auf jeden Fall steigen wird. Wir haben ja jetzt auch noch so Gary Weber und Gap, also verschiedene Modehersteller, die leider aufgeben mussten. Von daher bin ich mir sicher, dass Affiliate Marketing gerade jetzt in den nächsten Jahren verstärkt eine Alternative zu GAFA sein wird.
Okay, das war ein gutes Schlusswort. Ich hoffe, dass wir damit ein paar Mythen über Affiliate Marketing aufklären konnten. Um damit vielleicht auch ein paar Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Falls jetzt natürlich der ein oder andere von euch das komplett anders sieht wie wir was er sein kann, weil wir natürlich für die Affiliate-Branche einstehen. Aber wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir diskutieren gerne auch mit euch über das Thema, entweder hier im Podcast oder auch auf anderen Wegen. Von dem her freut uns euer Feedback, wie ihr die ganze Diskussion seht, wie ihr das Thema seht, welche Erfahrungen vor allem ihr gemacht habt mit dem Affiliate-Kanal. Und Ingo, an dich vielen Dank. Es hat mir wieder viel Freude bereitet. Vielleicht bist du auch in einer der nächsten Ausgaben von Affiliate Musics wieder als Co-Moderator dabei. Es gibt sicherlich noch viele Themen, über die wir gemeinsam philosophieren können. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank an dich.
Ja, danke dir für die Gelegenheit und schönen Gruß an alle Hörer.
Genau, auch von mir schönen Gruß an alle Hörer, eine schöne Woche und vielleicht sehen wir uns nächste Woche auf der Internet World Expo. Bis bald, ciao.
Ciao.